Es war vor ein paar Jahren gewesen, in der Schweiz. Wir saßen zusammen in einem Kreis, in einer Wohngemeinschaft, einer christlichen Wohngemeinschaft, und wollten uns vorbereiten auf einen Straßeneinsatz. Und einer der jungen Christen, die mit dabei gewesen waren, hatte dann, um uns darauf einzustimmen und um uns ein paar Tipps mitzugeben, ein Buch mit, das möglicherweise einige von euch kennen. Das ist ein Bestseller von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Es ist nichts Christliches, es sind einfach allgemeine Tipps, wie man da nun miteinander umgeht. Und manches könnte man sagen, mehr so, naja, Tipps für den Manager, vielleicht für den Verkäufer an der Haustür. Was soll ich den Leuten möglichst nicht sagen? Was soll ich denen sagen, damit sie mich sympathisch und nett finden? Und ich hörte mir dann einige dieser Ratschläge an, und mit der Zeit hat es mich immer mehr geärgert, habe ich mir gedacht. Also nein, das gibt es doch nicht. Ich muss doch echt sein, ich muss doch ehrlich sein. Da kann ich den Leuten doch nicht nur irgendetwas vorspielen, damit sie mich toll finden oder damit sie hinterher auf das Evangelium hereinfallen. Nicht? Oder nicht hereinfallen, aber damit sie dem glauben. Und dann habe ich mir gedacht, das geht doch nicht. Und dann eben auch, wenn ich einmal traurig bin, dann bin ich halt traurig. Da kann ich doch jetzt nicht alle anlachen, nicht? Sondern dann muss ich doch auch so den Menschen gegenübertreten, wie ich wirklich bin, damit sie merken, Christen sind nicht nur die mit dem breiten Grinsen im Gesicht, nicht? Sondern das sind die, die auch im Alltag mit Gott leben. Allerdings, wo ich dann später immer wieder in den Sprüchen gelesen habe, habe ich gemerkt, dass zumindest einige, nicht alle, aber einige der Tipps, dieser Dale Carnegie gibt, durchaus auch in den Sprüchen zu finden sind. Wie man Freunde gewinnt heute, nicht nach Dale Carnegie, sondern wie man Freunde gewinnt nach den Sprüchen des Alten Testaments. Das soll uns beschäftigen. Und tatsächlich finden wir in den Sprüchen zahlreiche Hinweise darauf, wo wir darauf achten müssen, wenn wir Freunde haben wollen. Nun ist hier vielleicht der ein oder andere, der sagt, ich will gar keine Freunde haben, ich brauche keine Freunde. Und dann interessiert mich auch nicht, was da drin steht. Vielleicht bin ich ein ganz introvertierter Mensch, andere fallen mir nur auf die Nerven. Ich bin am glücklichsten, wenn ich ganz alleine für mich in meiner Höhle bin, nicht, und mich da keiner stört in meinen Gedanken. Aber ganz so einfach ist diese Sache auch nicht, weil nämlich in den Sprüchen drin steht, dass wir eigentlich Freunde haben sollen, dass wir Freunde suchen sollen, dass wir Freunde brauchen. Und wenn wir uns darüber ein bisschen Gedanken machen, dann merken wir, dass manche der Hinweise, die schon unsere kleinen Kinder bekommen, wenn sie da die Biene Maja auf Kassette hören oder in einem Buch lesen oder die Geschichte von Mowgli mitbekommen oder irgendwelche andere bekannter Kindergeschichten, da wird ganz besonderer Wert auf Freundschaft gelegt. Immer wieder ist dann irgendeiner der Person in Not und dann braucht es einen Freund, der hilft und der beisteht, sonst kann man nichts erreichen. Da merken wir, Kindern wird das vermittelt, aber nicht nur da, sondern tatsächlich auch in den Sprüchen. Es ist nicht nur so, dass es schön ist, Gemeinschaft zu haben, dass es schön ist, auszutauschen, schön ist, jemanden zu haben, der mich versteht, der darauf eingeht, der mir weiterhelfen kann, wo ich es brauche, sondern es ist tatsächlich eine Notwendigkeit. Nicht nur extrovertierte Menschen, die einfach jemanden brauchen, die ihm zuhört und die dabei sind, weil sonst können sie sich ja gar nicht entfalten. Nein, jeder von uns braucht Freunde. Jeder von uns braucht Menschen, die uns in unserem Alltag weiterhelfen, auf die wir angewiesen sind. Wir sind angewiesen darauf, dass wir Bestätigung bekommen, dass wir Ermutigung bekommen. Eines unserer Themen am Morgen war ja schon Korrektur, dass wir Korrektur bekommen. Und das können wir meistens nicht von irgendjemandem erfahren, sondern von Menschen, die unsere Freunde sind, die uns besonders nahe stehen, mit denen wir engeren Kontakt pflegen, die an unserem Leben Anteil nehmen, weil wir ihnen auch Anteil geben an unserem Leben. Überhaupt ist es ja so, dass wir auf Menschen angewiesen sind. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Ohne Gemeinschaft könnte keiner von uns leben. Wir haben unsere Sprache nicht selbst entwickelt, sondern wir haben unsere Sprache von anderen gelernt, in denen wir mit enger Gemeinschaft gelebt haben, zumeist unsere Eltern. Wir haben unsere Autos nicht alle selbst gebaut, sondern haben die von anderen gekauft, die hergestellt haben. Heute Morgen haben die meisten von euch ihr Frühstück nicht selbst gemacht, sondern da waren andere nette junge Menschen, die das Frühstück vorbereitet haben, damit ihr etwas zu essen bekommen habt. Wir sind auf andere Menschen angewiesen, ganz allgemein und insbesondere natürlich auf Menschen, die uns näher kennen. Manche sehnen sich in ihrem Leben danach, endlich mal jemanden zu haben, mit dem man offen, vorbehaltlos sprechen kann, vor dem ich nicht eine Maske tragen muss, weil der mich annimmt, selbst wenn es mir mal schlecht geht, selbst wenn er meine Fehler kennt oder ich ihn darauf aufmerksam mache. Wir brauchen Freunde, um Korrektur zu erfahren. Wir brauchen Freunde, um Hilfe zu bekommen, um von ihnen zu lernen, um herausgefordert zu werden. Wir brauchen Freunde, die Anteil nehmen an dem, wie es uns ergeht, einfach einmal zuhören. Wir brauchen Freunde, um gemeinsame Projekte umzusetzen. Also beispielsweise jetzt, als wir umgezogen sind, in der letzten, vorletzten Woche, gab es viel zu tun. Ich war froh über Freunde, die auch ganz praktisch mit anfassen. Viele Dinge hätte ich alleine nicht machen können. Ich erinnere mich zum Beispiel an meinen Schreibtisch, so ein richtig massives, dickes Ding, kann man nicht auseinanderschrauben, wiegt wer weiß wie viel. Nicht? Also ohne irgendwelche Freunde hätte ich den gar nicht transportieren können. Ganz praktische Dinge. Da sind Freunde auch gut, wenn wir da jemanden haben, der uns hilft. Freunde sind auch dafür da, dass wir die Eigenschaften, die Gott in uns wecken will, dass wir die trainieren. Da haben wir, lesen wir gerade in den Briefen des Paulus, was wir nicht alles für gute Sachen tun sollen. Wie wir Freude und Friede und Geduld und Langmut haben sollen. Ja, aber bitte sehr, wie wollt ihr das denn lernen, wenn ihr niemanden habt, an dem ihr das ausprobieren könnt? Wie wollt ihr Langmut lernen, wenn ihr gar keinen Menschen habt, mit dem ihr langmütig sein müsst? Also das heißt, diese guten Eigenschaften, von denen Gott will, dass die unser Leben prägen, die können wir nur erlernen und die können wir nur haben, wenn wir Menschen haben, die nicht nur weit entfernt sind, sondern Freunde, die uns nahe kommen, die uns manchmal vielleicht auch auf die Nerven fallen können, aber an denen wir das einüben können. Also das heißt, es trägt dazu bei, dass meine Persönlichkeit sich entwickelt, wenn wir Freunde haben. Ich möchte nun erst einmal einige Stellen lesen aus den Sprüchen, die gerade diesen Aspekt, dass es gut ist, Freunde zu haben, uns vor Augen stellen. Also, da fange ich einmal an mit dem Kapitel 18. Kapitel 18, Vers 24. Da steht, es gibt Allernächste, die bringen ins Verderben, und es gibt Freunde, die hangen fester als ein Bruder. Also hier wird gesagt, es gibt Leute, mit denen bist du verwandt, dein Bruder. Aber wenn du einen guten Freund hast, dann ist die Verbindung enger und intensiver als zu Geschwistern. Ich weiß nicht, ob ihr diese Erfahrung einmal gemacht habt. Wir lesen etwas weiter. Ich gehe jetzt einfach einmal den Kapitel nach. Dann kommen wir in Kapitel 20. Da lesen wir beispielsweise in Vers 18. Kapitel 20, Vers 18. Pläne kommen zum Ziel, wenn man sie recht berät, und Krieg soll man mit Vernunft führen, den Krieg lassen wir hier mal weg, wollen wir ja nicht führen, aber hier Pläne gelangen ans Ziel, wenn man sich recht berät, und wer berät einen natürlich gut? Der, der mich gut kennt, der meine Pläne gut kennt, derjenige, der dann mein Freund ist. Dann lesen wir in Kapitel 27, ein bisschen weiter, Kapitel 27, Vers 6. Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hasses sind trügerisch. Ein, den wir gestern schon mal gelesen haben, im Zusammenhang mit Korrektur. Und hier wird gesagt, nicht Korrektur von irgendjemanden, sondern Korrektur von einem Freund. Ein Freund ist gut, um Korrektur zu erfahren. Ist ja auch ganz klar, denn der kennt uns, der weiß, wo es bei uns hapert. Etwas weiter, nämlich in Vers 9, steht dann, das Herz freut sich an Salbe und Räucherwerk und süß ist der Freund, der wohlgemeinten Rat gibt. Also hier merken wir wieder, Beratung von Freunden ist notwendig, ist wichtig, das bereichert uns, wir brauchen das. Wir lesen dann auch noch in Vers 27, Kapitel 27, Vers 10, also direkt der nächste, von deinem Freund und deines Vaters Freund, lass nicht ab. Gehe nicht ins Haus deines Bruders, wenn es dir übel geht. Ein Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder, der in der Ferne ist. Dann sei weise, mein Sohn, erfreue dein Herz und so weiter. Also hier, es ist gut, einen Freund zu haben und einen Freund, der auch nicht weit entfernt ist, sondern dann brauchen wir mal Hilfe und dann muss der gerade erreichbar sein. Naja, heute können wir sagen, mit den modernen Massenkommunikationsmitteln sind ja auch manche, die etwas entfernt sind. Da können wir unserem Freund in Papua-Neuguinea ein E-Mail schreiben und innerhalb weniger Sekunden, wenn er weiß, dass wir das gerade losgeschickt haben, kann er das abrufen oder per Handy anrufen, nicht? Wenn uns die Kosten nicht scheuen. Und dann kann der mit uns beten und wir können dort auch Ermutigung erfahren. zumindest Leute, die an unserem Leben Anteil nehmen. Es ist gut, Freunde zu haben. Pflegefreunde steht hier auch. Von den Freunden deines Vaters, oder lass nicht ab, sondern häng daran fest. Pflege diese Freundschaft. Nun, in Kapitel 27 haben wir noch zwei Verse, die ich lesen will, für diesen Bereich Freunde sind gut. Nämlich in Vers 17, ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Naja, also hier sind Freunde mit gemeint. Und hier ist gemeint, wir reiben uns aneinander, auch mit Freunden, die uns nahestehen, aber dadurch werden wir scharf, nicht? Also scharf, das heißt ja hier, wir sind in dem Sinne Gottes, nicht? Gemeint. Nicht, dass jemand auf andere Ideen kommt, ja. Also, dass wir im Sinne Gottes denken und fühlen und empfinden, wir schärfen uns selbst daran, wie Gott an uns arbeitet. Nicht? Sonst sind wir da stumpf, da kann nichts geschnitten werden, da ist keine Würze daran. Nicht? Das geschieht, indem wir mit anderen zusammen sind, insbesondere mit Freunden. Und in Vers 19 lesen wir dann, wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so ein Mensch im Herzen des anderen. Klingt ja sehr poetisch, nicht? Klingt richtig schön. Aber das ist damit ja gemeint, wir können uns richtig erkennen, wenn wir Menschen haben, die uns nahestehen, und die spiegeln ein Stückchen wieder, die zeigen uns, wer wir eigentlich sind. Und dafür sind Freunde auch da. So wie eben das Wasser, in dem wir uns körperlich spiegeln können. Nun, die Sprüche bleiben nicht dabei stehen, dass sie sagen, es ist gut, Freunde zu haben, dass sie uns Kriterien nennen, Punkte nennen, wo uns Freunde bereichern können. Sondern sie zeigen uns auch, dass nicht alle Menschen für Freunde in Frage kommen. Das ist wahrscheinlich etwas, was jeder von uns schon gemerkt haben wird. Da schauen wir uns möglicherweise um in unserer Umgebung, und mir persönlich geht es auch so. Ich brauche einige Zeit, bis ich wirklich sagen kann, das ist mein Freund. Also bei unseren Kindern geht es manchmal ganz schnell. Wir haben hier unsere Tochter ist jetzt ja bei den 7- bis 9-Jährigen, und dann war sie an einem Abend da und am nächsten Morgen kommt sie schon und sagt, das ist meine Freundin. Eure Tochter, nicht? So hat sie gesagt, das ist meine Freundin. Ganz schnell, innerhalb von ein paar Stunden, nicht? Und meine Frau, bei ihr geht das auch nicht ganz so schnell, aber zumindest schneller als bei mir. Weil sie sagt immer, sie braucht Freundin, nicht? Und dann schaut sie sich um, und schon ganz schnell, als wir hierher gezogen sind vor 7 Jahren, schon nach ein paar Monaten, da hat sie eine Freundin gefunden. Da sind zwischenzeitlich einige Freundinnen dazugekommen. Und tatsächlich, sie pflegt diese Verbindungen auch, und sie trifft sich dann mal mit ihnen, sie spricht mal mit ihnen am Telefon und so, und es ist ein reger Austausch. Aber ich merke, und vielleicht ist das etwas, was typisch eher auch von Männern ist, Männer brauchen manchmal länger, Freunde zu finden. Vielleicht geht es euch nicht so, mir zumindest. Aber als Männer lasst euch herausfordern. Auch ihr als Männer seid nicht Einzelkämpfer von Gott. Für euch ist es keine Ausnahme. Ihr braucht auch Freunde. Und die gilt es zu suchen, manchmal aktiv. Und dafür kommt eben nicht jeder in Frage. Ihr müsst auch nicht mit jedem in der Gemeinde, mit jedem in der Nachbarschaft Freund sein, sondern echte innige Freundschaft kann man meistens bloß mit einigen wenigen Menschen haben. Aber dann ist das echt bereichernd. Dann kann das ein Trost sein, ein Verständnis sein, wie das sonst kaum möglich ist. Ein Beispiel gerade von guter Freundschaft, was mir in Erinnerung ist, obwohl es jetzt schon ein paar Jahre her ist, was mir besonders imponiert hat, war, als ich vor 5 Jahren war es in etwa, eben mit Krebs im Krankenhaus gelegen habe, da war dann ein Freund, der noch am selben Tag angerufen hat, ich wusste gar nicht, wie er das erfahren hat, aus der Schweiz. Also ich hatte ja vorher in der Schweiz gelebt, 10 Jahre, und hatte da dann eben auch einige Freunde gehabt, habe zum Teil sie immer noch, trotz der Entfernung, lebt in Zürich. Und hat er mich angerufen, hat gesagt, Michael, wie geht es dir? Wir haben zusammen gebetet. Und dann hat er sich noch am selben Tag Urlaub genommen, hat sich in den Zug gesetzt, war am nächsten Morgen dann, also noch einen Tag später da, hat ein paar Tage da verbracht, hatte versucht, mich zu trösten, mir zu helfen dabei. Da habe ich gedacht, das ist Freundschaft. Jemand, der Zeit investiert, dem das wirklich ein Herzensanliegen ist. Nicht nur mit einem lockeren Wort, vielleicht mal nach einem halben Jahr, wenn alles vorbei ist, wird schon alles besser. Und naja, was dich nicht umbringt, macht dich stärker oder so. Ne? Sondern hier wirklichen Trost und wirkliche Hilfe. Und da muss ich sagen, das ist nicht nur in Worten, sondern Freundschaft drückt sich ja auch in Taten aus. Und dafür ist nicht jeder in gleicher Weise geeignet. Wir finden nämlich in der Bibel, hier gerade in den Sprüchen, auch falsche Freunde. In den Sprüchen wird uns erwähnt, wer für Freundschaft möglichst nicht in Frage kommt. Und da sollten wir uns schon vorher aussuchen, wen wir zu unserem Freund aussuchen. Wir können nämlich auch unter schlechten Einfluss geraten, wenn wir uns die falschen Freunde aussuchen. Es kann auch sein, dass manche bloß unsere Nähe suchen, weil sie sich selbst gern präsentieren wollen. Oder wir suchen jemanden, weil wir gerne jemanden wollen, der Beifall klatscht. Aber das ist nicht unbedingt dann auch das, was Freundschaft ausmacht. Nun, da haben wir zum Ersten, wir fangen jetzt wieder mal an in Kapitel 1, schlagen also Sprüche 1 wieder auf, da haben wir Vers 10 und Vers 11. 10 und 11, da wird uns nämlich gesagt, mein Sohn, wenn dich die bösen Buben locken, so folge ihnen nicht. Wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern und Unschuldigen nachstellen, ohne Grund und so weiter. Wir wollen verschlingen und was sie noch alles tun wollen. Also diese bösen Buben, die eignen sich nicht für Freunde. Ich meine, ihr könnt jetzt sagen, das ist vielleicht ein abenteuerliches Leben. So als Christ ist das ja langweilig, aber da habe ich Leute, die leben ein richtig spannendes Leben. Mit denen will ich auch mal ein bisschen teilen. Und hier wird in der Bibel deutlich davon abgeraten, weil meistens ist es so, dass derjenige, der unten steht, der zieht den anderen moralisch erstmal runter. Also da kommst du dann irgendwann auch dazu, so zu denken, so zu handeln. Denk daran, Freunde beeinflussen dich ja auch. Es geht, wenn wir enge, intensive Verbindungen haben, sollten das nicht diese bösen Buben sein. Also die da irgendwo darauf aus sind, hier könnten wir sagen, mal andere zu ärgern, andere schlecht zu machen. Also das hat negativen Einfluss auf uns. In Kapitel 14, Vers 7, ich überschlage ein bisschen, weil ihr könnt ja auch noch andere Verse lesen, die ich euch dann ja noch abziehe, also kopieren werde. Aber Kapitel 14, Vers 7 lesen wir dann, gehe weg von dem Toren, denn du lernst nichts von ihm. Also hier, es sollte auch darum gehen, dass wir jemanden aussuchen, von dem wir lernen können. Nicht so, dass wir, Freundschaft beruht ja auf Gegenseitigkeit, nicht nur so, dass wir sagen, das muss ein besonders Intellektueller sein, aber jemand, von dem wir vielleicht auch menschlich lernen können, geistlich lernen können, also in verschiedenen Ebenen etwas lernen können. Ein Tor eignet sich nicht, um Freundschaften zu schließen. Wir lesen dann auch Kapitel 15, Vers 12. Da wird noch ein anderer Typ von Menschen besprochen, der nicht so gut geeignet ist, der Spötter. Der Spötter liebt den nicht, der ihn zurechtweist und geht nicht hin zu den Weisen. Also hier dem Spötter, mit dem sollten wir möglichst auch nichts zu tun haben. Mit den Toren wird noch häufiger einmal erwähnt. Dann wird in Kapitel 16, Vers 19 gesagt, dass es auch nicht darauf ankommt, welches Prestige in der Öffentlichkeit ein Mensch hat. Da werden nämlich zwei Typen einander gegenübergestellt für Freundschaft. Besser niedrig sein mit dem Demütigen als Beute austeilen mit dem Hoffärtigen. Also besser nicht zu Hoffärtigen, zu Leuten, die hier genannt sind, die viel Besitz haben, die Beute austeilen können. Nicht danach geht es in erster Linie, ob mein neuer Freund auch ein Schwimmbad hat, in dem ich dann regelmäßig mit ihm schwimmen gehen kann, sondern hier besser den Demütigen, von dem kann ich nämlich echt etwas lernen, der bringt mich innerlich auch weiter. Also hier weiteres Kriterium für Leute, die besser nicht für Freunde in Frage kommen. Kapitel 16, Vers 29 lesen wir dann noch eine andere Gruppe. Ein Frevler verlockt seinen Nächsten und führt ihn auf keinen guten Weg. Also enge Gemeinschaft mit einem Frevler. Frevler ist derjenige, der die Gebote Gottes überschreitet, der das leichtfertig über die Lippen kommt, auch mal böse Worte zu sagen, der über andere Menschen herzieht. Da sollten wir möglichst den auch nicht als Freund aussuchen. Dann in 17, Vers 4 lesen wir, die Bösen hören gerne auf Böses. Und da sollten wir auch keine Gemeinschaft mit ihnen haben, nach Möglichkeit, zumindest keine intensive. Wir lesen in Kapitel 18, Vers 3, wohin der Frevler kommt, kommt auch Verachtung. Und wo Schande ist, da ist Hohn. Also mit Menschen, die andere verachten, mit Menschen, die sich über andere lustig machen, die höhnisch sind, die viel Hohn in ihren Worten haben, das eignet sich auch nicht. Das nicht unbedingt der Reiche, sondern dass derjenige, der sich nach Gott ausrichtet, besser geeignet ist, lesen wir auch in Kapitel 19, Vers 1. Ein Armer, der in Unschuld wandelt, ist besser als einer, der Verkehrtes spricht und dabei reich ist. Also besser jemand, der ehrlich ist, der uns offen seine Sachen sagt, selbst wenn der sozial auf einer niedrigen Stufe steht. Es kommt nicht darauf an, dass der nun Generaldirektor von Daimler-Benz ist, mit dem du deine Freundschaften hast, sondern es ist besser, du hast einen, der ist Müllkehrer und da merkst du aber, der hat ein echtes innerliches Anliegen für dich und für Gott. Besser so als umgekehrt. Und wir merken auch, nicht umsonst wird im Neuen Testament Paulus warnt davor, dass wir nicht das äußere Ansehen so stark in den Mittelpunkt stellen, in der Gemeinde, sondern dass wir den Menschen sehen, dass vor Gott alle gleich sind, egal welche soziale Stellung sie in der Gesellschaft haben. Das heißt nicht, dass jemand jetzt, der reich ist oder der eine hohe Ausbildung hat oder eine hohe Stellung hat, generell schlecht ist als Freund. Das nicht. Sondern es ist nicht der entscheidende Maßstab, nach dem wir Freunde aussuchen sollen. Das ist das, was die Sprüche uns sagen wollen. Es ist nicht das Entscheidende. Nun, es wird uns noch weiter gesagt, dass der ein Toren fragt, dass um Hilfe fragt, dass der nur sich selbst schadet, Kapitel 26, Vers 10. Dann, dass wir keine Gemeinschaft mit dem Verleumder haben sollen. Also auch ein interessantes Kriterium. Der andere verleumdet, also wenn der zu uns kommt und sagt, weißt du schon von dem und was der nun Böses getan hat und gedacht hat, könnt ihr gleich abhaken, besser so jemand nicht als Freund. Nun ist ja auch relativ einsichtig, denn der wird wahrscheinlich dasselbe mit euch machen. Und darüber hinaus verführt er euch dazu, dann auch schlecht über andere zu denken und zu sprechen. Und das sollen wir ja als Christen gerade nicht tun. Gemeinschaft mit Dieben werden uns gewarnt, Kapitel 29, Vers 24. Und es wird uns dann nun schlussendlich in Kapitel 29, Vers 27 gesagt, 29, 27, ein unrechter Mensch ist dem Gerechten ein Greuel, und wer recht wandelt, ist dem Gottlosen ein Greuel. Also hier wird gesagt, eigentlich, wenn du wirklich überzeugt bist als Christ, dann kannst du mit Leuten, die gottlos leben, oder auch welchen, die nur so halbherzig da am Glauben hängen, kannst du eigentlich keine intensive Freundschaft leben. Sonst stimmt irgendwas nicht. Weil es müsste dir eigentlich ein Greuel sein, es geht nicht so. Und dann merken wir, das sollten wir an uns herankommen lassen. Was natürlich auch bedeutet, dass intensive Herzensgemeinschaft auch mit Leuten, die ungläubig sind, schwer möglich ist. Natürlich können wir sagen, wir haben Freundschaften, naja, so auf einer etwas oberflächlichen Ebene, wir wollen ja Menschen gewinnen, das ja. Aber echte tiefe Freundschaft, Menschen, die dir wirklich helfen können, das kannst du mit Ungläubigen auch nicht haben. Ich meine, das ist auch ganz klar, stell dir vor, du hast eine Ehekrise, und dann sagt er dir, naja, lass dich doch scheiden, nicht? Warum soll das Ungläubiger das nicht tun? Und dann bist du so frustriert, und dann denkst du, ja, vielleicht soll ich das jetzt wirklich tun. Dann merkst du, das ist kein guter Ratschlag. Menschen können dich auch nur ein Stück weit verstehen. Du kommst immer irgendwann an eine Grenze. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erfahren habt. Ihr sprecht mit jemandem, der ungläubig ist, der versteht euch gut. Und dann seid ihr in einer schwierigen Lage und dann merkt ihr, der versteht gar nicht, was ich empfinde und was ich denke. Und da merken wir eigentlich echte tiefe Freundschaft, dafür muss jemand gläubig sein. Nun, gläubig sein genügt nicht. Nicht jeder Gläubige kann auch gleich unser Freund sein. Es müssen andere Fragen noch geklärt werden. Auf die wollen wir jetzt zu sprechen kommen. Wir wollen uns nämlich die Frage stellen, was begünstigt denn Freundschaft? Und was sagen die Sprüche uns dazu? Es gibt Kriterien, wo man sagen kann, gut, also Freundschaft wird gepflegt. Freundschaft macht etwas aus. Und das wird uns in den Sprüchen genannt. Ehe ich dann einzelne Verse nenne, möchte ich einmal ein paar allgemeine Gedanken dazu nennen. Also, das, was sicherlich Freundschaft begründet, ist erstmal, das haben wir auch gestern schon gehört, ist Offenheit, ist Ehrlichkeit. Wenn ihr merkt, dass jemand, mit dem ihr zu tun habt, euch immer etwas vormacht, immer den perfekten Typen vorspielt, den perfekten Christen, dann werdet ihr merken, das geht auf die Dauer nicht gut. Ihr werdet da hinein gedrängt, auch etwas vorzuspielen, sonst bin ich ja schlechter als der andere, stehe schlechter da. Es muss Ehrlichkeit und Offenheit geben. Ehrlichkeit und Offenheit, gerade auch in der Freundschaft, aneinander Seelsorge zu üben. Auch einmal Sünde zu bekennen. Wie wir im Jakobusbrief Kapitel 5 nehmen, einer bekenne dem anderen seine Schuld. Also da ist ja nicht unbedingt gemeint, dass jeder nun zu dem vollamtlichen Seelsorger in der Gemeinde geht, sondern Seelsorge, Sündenbekenntnis ist etwas, was gerade auch untereinander auf gleicher Ebene von Freund zu Freund, von Freundin zu Freundin geschieht, wo wir offen zueinander sein können, nichts vorspielen müssen. Nun, alle Arten der Zuwendung vertiefen Freundschaft. Zuwendung einfach einmal darin, dass ich miteinander spreche. Ein Freund, mit dem ich keine Zeit teile, das ist kein Freund. Ein Freund, mit dem ich nie spreche, der kann auch nie wissen, wie es mir geht, wie ich empfinde, wer ich bin. Das heißt, Freundschaft kostet Investition. Und hier merken wir schon, da ist ein äußeres Limit. Da können wir sagen, wir können gar nicht unendlich viele Freunde haben, weil wir nicht unendlich viel Zeit haben. Also das heißt, Freundschaft kostet Zeit, kostet Gespräche. Wenn wir immer nur schweigen, einander anschweigen und zusammensitzen, naja, so wenn man befreundet und verliebt ist, ist das ganz gut. Nicht Händchen halten, in den Sonnenaufgang schauen und sich einfach nur verliebt in die Augen sehen. Das geht, eine Zeit lang, aber irgendwann in der Ehe sollte man auch mal miteinander anfangen zu sprechen. Und genauso ist es auch in der Freundschaft. Man kann sich immer anschauen und sich ganz so verstehen, aber irgendwann muss man auch miteinander sprechen. Also sprechen, Gemeinschaft haben, das begründet Freundschaft. Geschenke, wir werden das nachher noch lesen. Die Sprüche sagen uns, Geschenke pflegen Freundschaft. Nun, Geschenke sind ja nicht Bestechungsgeschenke mit gemeint, also dass ich dem anderen etwas gebe, damit er dann gut über mich redet, so nicht. Aber Geschenke drücken einfach eine Verbundenheit aus. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Mal vielleicht ganz außerplanmäßig. Es ist kein Valentinstag, es ist kein Geburtstag, es ist nicht Weihnachten, es ist nicht Ostern. Irgendwie kommt jemand mal zu euch und hat ein kleines Geschenk und tatsächlich etwas gefunden, was euch auch wirklich gefällt. Das ist doch eine Überraschung, die baut auf, die ermutigt, die verbindet auch miteinander. Wir haben das in der Bibel an verschiedenen Stellen, wo uns Freundschaften beschrieben werden, beispielsweise zwischen David und Jonathan, eine der bekanntesten Stellen. Nicht? Die tauschen dann so etwas Kleidung aus, schenken sich das als Erinnerung und Zeichen der Verbundenheit und so. Freundschaft drückt sich auch in Geschenken aus. Freundschaft drückt sich in gemeinsamer Zeit aus, dass man gemeinsame Erlebnisse hat, gemeinsame Ziele anstrebt, dass man sich auch Wertschätzung ausdrückt. Freunde sind nicht nur, um sich aneinander zu reiben, wie das scharfe Messer eben hier, ne? Nein, Freundschaften sind ja auch dazu da, um ein bisschen aufzubauen. Also mir geht es schlecht und dann brauche ich nicht warten bis nächsten Sonntag, wo ich vielleicht meinen Freund im Gottesdienst treffe, sondern dann kann ich den auch mal zwischendurch anrufen. Und wir können am Telefon miteinander beten und uns ermutigen und sagen, ja, mach doch weiter, der hat da mal einen schönen Bibelvers für mich oder ein paar gute Worte. Der schreibt mir auch vielleicht mal während der Woche eine Karte, wo dann ein schöner Gruß drauf ist, der mich ermutigt und aufbaut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal ist es ja so, dass euch irgendwie jemand, ich weiß ja nicht, wie empfindlich ihr seid, irgendwie jemand am Morgen, ihr geht dann fröhlich zur Arbeit und dann ist jemand, der euch irgendwie anschnauzt, ja, was bist du schon wieder, was ist das hier alles schlimm? Und plötzlich geht es dann, ja, dann fühlst du dich schlecht und der Tag ist schlecht gestartet. Aber dann ist jemand, der ist fröhlich, jetzt kommt morgens hin, ist fröhlich, super, dass du da bist, ich freue mich. Und das ist ehrlich gemeint, nicht nur das Vertretergrinsen, ne, wo man weiß, der meint das gar nicht so, sondern ehrlich gemeint, das baut doch auf. Dann kann man fröhlich in den Tag hineingehen, ne? Und das ist auch etwas, was ein Freund gerade geben soll. Und um echte Freunde zu finden, da müssen wir Gott natürlich drum bitten. Nun, ich habe hier aus den Sprüchen ungefähr, ich habe ungefähr 60 Punkte gefunden, was wir tun können, damit Freundschaft gut gepflegt wird. Jetzt könnt ihr schon rechnen, wenn wir für jeden der Verse, der 60 Verse, eine Minute brauchen, dann ist es ungefähr 11:30. Das werden wir nicht tun können. Deshalb greife ich hier einfach einmal einzelne Punkte heraus und nenne die stellvertretend für andere. Die ganze Liste der Tipps für gute Freundschaft, also der, was die Verse uns dazu sagen, die werde ich euch versprechen hier, ne, dann nochmal austeilen. Und nochmal heißt nicht, also im nächsten Jahr, wenn ihr wiederkommt, sondern das heißt in diesem Jahr. Also die Liste der Tipps für Weisheit, die habe ich schon fertig, muss ich nur noch kopieren, werde ich euch heute noch zugänglich machen. Und von gestern eben, was da über die Korrektur angeht, da bin ich auch fast fertig. Und hier werdet ihr dann auch noch eine vollständige Liste der Verse bekommen, die uns Tipps geben aus den Sprüchen, worauf wir achten sollen in Gesprächen, beziehungsweise in Freundschaften. Nun, wenn wir einmal anfangen, Kapitel 3, wir schlagen wieder zurück. Sprüche Kapitel 3. Da lesen wir in Vers 4. Oder ich fange schon mal ein bisschen vorher an, dass es hier geht ja schon etwas früher beginnt, das ist in Vers 3. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Das heißt, wenn wir einem Menschen gefallen, hier geht es ja darum, dass wir eine gute Beziehung haben, also auch Menschen gefallen, und hier heißt gefallen ja nicht, um sie zu betrügen, sondern gefallen, um die Atmosphäre gut zu erhalten, dann brauchen wir Freundlichkeit und Klugheit. Und Freundlichkeit und Klugheit erhalten wir wodurch? Indem wir uns mit den Geboten Gottes auseinandersetzen und von denen prägen lassen. Also, hier haben wir zwei Schritte. Wir hallen halt auf Schauen zu den Geboten. Das Einhalten der Gebote verändert unsere Beziehung zu Gott, gibt uns Klugheit und Freundlichkeit, und das ist wiederum eine gute Voraussetzung auch für die Freundschaft. Also Freundschaft ist klar, braucht auch Freundlichkeit. In Vers 29 im selben Kapitel lesen wir dann, trachte nicht nach dem Bösen gegen deinen Nächsten, der arglos bei dir wohnt. Also, das ist auch ja vollkommen selbstverständlich eigentlich, aber auch diese selbstverständlichen Sachen müssen halt umgesetzt werden. Ich könnte es mal etwas einfach übersetzen. Denke nicht böse über deinen Freund, sondern denke was Gutes über deinen Freund. Stell dir jetzt nicht vor, wo überall seine Mängel und seine Fehler sind, sondern trachte auch für ihn nach dem Guten. Bete für ihn. Das vertieft eine Beziehung. Denn du wirst auch merken, Freunde sind ja nicht nur dafür da, dass sie uns was Gutes geben, sondern wenn wir an ihnen interessiert sind, wird automatisch er auch mehr an mir interessiert sein. Weiß nicht, ob ihr das mal gemerkt habt. Wenn einer wirklich was Gutes für euch will, plötzlich seid ihr, ist der auch euch sympathisch. Und hier merken wir, Freundschaft beruht auf Gegenseitigkeit. Trachte nicht nur für was Böses, sondern nicht was Böses, sondern trachte für was Gutes für deinen Freund und es wird vertieft werden. Nun in Kapitel 10, wir überschlagen jetzt ein paar, Kapitel 10, Vers 11. Ein weiterer Punkt, Kapitel 10, Vers 11. Des gerechten Mund ist ein Brunnen des Lebens, aber der Gottlose wird in Frevel fallen. Viele Verse, die ich jetzt nicht alle erwähne, bei Beziehungen, um die geht es hier ja, um eine besondere intensive Art von Beziehungen, sprechen an, wie wir miteinander reden, wie wir uns ausdrücken, welche Worte wir gebrauchen. Und hier eben sehen wir einen der Aspekte davon in Vers 11. Der gerechte Mund ist ein Brunnen des Lebens. Das heißt, wenn wir gerecht sprechen, wenn wir uns nach Gott orientieren und das auch weitergeben, das ist für den anderen und dann umgekehrt auch für uns wie ein Brunnen des Lebens. Der ist erfrischt dadurch. Der bekommt Lebensfreude, der bekommt Lebenskraft, um weiterzumachen, um durchzuhalten. Nun, wir schlagen wieder etwas weiter. Kapitel 11, Vers 11. Da lesen wir: Durch den Segen der Frommen kommt eine Stadt hoch, aber durch den Mund der Gottlosen wird sie niedergerissen. Also hier, der Fromme baut auf. Wir merken, das hilft einander, das hilft auch dem anderen. Eigentlich wollte ich auch einen anderen Vers lesen, der ist auch gut, nicht? Also der sagt ja etwas darüber. Ich war nämlich in Vers 10 ja noch stehen geblieben, Kapitel 10. Kapitel 10, Vers 12 wollte ich nämlich eigentlich hier, ja. Kapitel 10, Vers 12. Hass erregt hart. Schuld und Sünde, weil sie ihn, wir lesen ja vorher, sie betet für ihn, sie wünscht ihm was Gutes, sie hat gute Worte, um ihn zu erbauen. Das heißt, Freundschaft besteht nicht darin, nun wie hier mit Hass und immer nur darauf hinzuweisen, Korrektur ja, aber Korrektur eben unter der Liebe, wie das hier erwähnt wird. Kapitel 11, Vers 13 haben wir noch einen Punkt. Kapitel 11, Vers 13. Ein Verleumder verrät, was er heimlich weiß, aber wer getreuen Herzens ist, verbirgt es. Wir könnten sagen, ein guter Freund verriet keine Geheimnisse. Das ist ja schon bei kleinen Kindern so, nicht? Also irgendwelche Geheimnisse, die sind dann ganz, darf keiner wissen. Bei unseren Kindern ist es noch immer so, wenn sie kommen mit Geheimnissen, dann wollen sie nur, dass ich so lange bohre, bis sie sie erzählen dürfen, nicht? Also ich habe ein Geheimnis, das darf keiner wissen. Ja, was, dann sage ich nichts und dann, ja, ich habe ein Geheimnis, nicht? Und dann, wenn ich dann mehr frage, ja, das sage ich aber nicht, nicht? Und dann, nachdem ich das dritte, vierte Mal gefragt habe, ja, ich sag's dir, ins Ohr geflüstert und dann merke ich mit der Zeit, ja, meine Frau weiß das auch schon und die anderen Geschwister wissen es auch schon und so, aber... Aber nun ja, wenn man echte Freundschaft hat, dann sollte man diese Geheimnisse durchaus für sich behalten, denn das fördert ja das Vertrauen. Wenn ich weiß, der erzählt das irgendwo weiter, ja, werde ich dem wirklich erzählen, was mir auf dem Herzen liegt? Nein, wahrscheinlich nicht. Dann, dass wir den anderen loben sollen, wenn wir da eine gute Beziehung haben, Kapitel 12, gute Worte haben sollen, auf den anderen hören sollen, dass wir den anderen nicht schmähen sollen, dass wir Frieden halten sollen miteinander, dass wir auch die Wünsche versuchen, des anderen zu erfüllen, Kapitel 13, Vers 19. Dass wir, wir sind dann auch, dass wir Geduld haben sollen, Kapitel 14, Vers 29. 14, 29. Da lesen wir, wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, der geoffenbart seine Torheit. Also auch hier Geduld mit dem Freund zu haben. Dass wir sanfte Antworten geben sollen, Kapitel 15, Vers 1, eine linde, eine sanfte Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt den Grimm. Korrektur, haben wir gestern gehört, ja, aber Korrektur mit sanften Worten. Wir wollen unseren Freund ja nicht fertig machen, wir wollen uns ja nicht über ihn erheben, sondern wir wollen, dass er sich so verändert, wie Gott ihn eigentlich gedacht hat und es will. Nun, Fröhlichkeit, beispielsweise 15, Vers 13, Fröhlichkeit ist gut für Beziehungen. Wir sollten also jetzt nicht nur immer griesgrämig einander gegenübersetzen, sondern auch Fröhlichkeit mit hineinbringen. Genau dasselbe finden wir in Kapitel 15, Vers 30. Gute Ratschläge und so weiter, Versöhnung brauchen wir immer wieder, wenn wir in Freundschaft sind, also auch mal Sachen ausräumen, dass die nicht im Weg stehen bleiben, sondern offen sich über Missverständnisse, über Fehler aussprechen, die bekennen und auch gegenseitig vergeben. Und dann habe ich in den Sprüchen, gerade Kapitel 17, 18 und 19, einige Hinweise gefunden, die, wo ich sagen würde, das scheint mir nicht ganz koscher zu sein. Nicht? Und da habe ich ja schon vorgestern darauf hingewiesen, dass wir in den Sprüchen manche Hinweise haben. Da wird einfach gesagt, das bewirkt das. Aber das heißt nicht, dass wir das so tun sollen. Sondern da wird einfach gesagt, so reagieren die Menschen. Aber im anderen Kapiteln der Sprüche wird uns gewarnt, tut das aber nicht. Es ist ja auch ganz klar, also bestimmte Dinge können Freundschaften fördern, aber die sind moralisch uns verboten. Ich möchte euch ein paar Dinge nennen. So haben wir beispielsweise in Kapitel 17, Vers 8. Da wird uns dann gesagt, ich habe das auch schon genannt, Bestechung ist wie ein Zauberstein, dem sie gibt. Wohin er sich kehrt, hat er Glück.
Bedeutet, wenn du die Leute bestichst, das freut die. Diese, du bist gerne gesehen, nicht? Ich meine, wenn du da immer mit deinem Koffer mit der 500.000 kommst und das dann austeilst, die Leute, die sehen dich gerne wieder, nicht? Ich meine, vielleicht würde es mir auch so gehen, weiß ja nicht. Also wenn ihr mal vorbeikommt, wenn ihr ein bisschen loswerden wollt, nicht? Also könnt ihr auch tun. Aber hier wird gesagt, hier wird deutlich gesagt, diese Bestechung, die bewirkt Freunde, aber das sind nicht echte Freunde. Ich meine, da merkt ihr manchmal so wie der Herr Schneider da in Kanada, nicht? Irgendwann schenkt er mal den Größen da der CDU, ist das viele Geld, und nach ein paar Jahren, naja, Freundschaft ist da nicht mehr. Dann klagt er sie an, spricht vor Gericht gegen sie aus, dass er sie fertig macht. Nicht? Also irgendwie nicht nur Freundschaft. Hier wird gesagt, wenn du bestichst, wenn du Geld gibst und so, dann hast du Freunde, aber das ist nicht der Weg, den wir gehen sollten. Ein anderer Punkt, ebenfalls in Vers 19, in Vers 9, also 8, Vers 9. Wer Verfehlungen zudeckt, stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde uneins. Da habe ich mir auch gedacht, ja, ist das nun positiv, was wir tun sollen? Oder ist das mehr so, naja, so ein unlauterer Wettbewerb? Und ich habe eher den Eindruck, ja, an anderen Stellen wird uns ja deutlich gesagt, wir sollen den Finger durchaus auf wunde Punkte nennen. Also wir sollen durchaus die Fehler benennen. Da wird ja gesagt, wer den Rat gibt, der wird hinterher schon, haben wir gestern hier gehört, nicht? Wer korrigiert, der wird hinterher schon den Dank desjenigen bekommen, den er korrigiert. Und das hier spricht er dagegen. So viel, deck einfach alles darüber. Kümmer dich nicht darum. Wer Verfehlungen zudeckt, nicht? Da ist Freundschaft. Und tatsächlich ist es ja so. Wenn ihr mit jemandem spricht und nie dem sagt, was falsch ist in seinem Leben, das hören die Leute gern. Also wir, gestern haben wir ja gehabt, wer hört es gern, wenn er korrigiert wird. Umgekehrt, wenn du nie was Böses ansprichst. Gut, mit allen Leuten bist du perfekt in Freundschaft. In der Gemeinde, wenn du nur einen sagst, du bist ja in Ordnung und du bist auch in Ordnung, du bist auch in Ordnung und du bist richtig, was du machst, ist alles gut, wirst du dich mit allen Leuten gut verstehen. Aber da ist, ich denke, das ist hier mehr etwas, was festgeschrieben ist, so ist es, aber nicht unbedingt so tu es auch. Oder 18 Vers 8, da steht, die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen und gehen einem glatt ein. Also hier der Verleumder, das hört man gerne, oh schön, ja ja, so über die anderen, ja hast du schon gehört, was der gemacht hat und wie schlimm der das treibt und ah ja. Man sich so richtig ergehen, so spannend ist das nicht. Und umso mehr ich schlechte Wäsche wasche über den anderen, umso besser stehe ich da. Das ist ja das, was er gemeint ist. Diese Worte des Verleumders hört man gerne. Da kann Freundschaft drauf aufgebaut werden. Aber wir haben ja schon an anderen Stellen gelesen, wir sollen nicht verleumden. Gute Freunde verleumden nicht. Halte dich fern von dem Verleumder. Das hört man zwar gerne, aber das ist nicht gut für uns. Deshalb hier, das stiftet zwar Freundschaft, aber wir sollten nicht diesen Weg gehen, um unsere Freundschaft zu erhalten. Es wird dann auch noch erwähnt in 19 Vers 4, Reichtum macht viele Freunde, aber wer arm wird, wird von seinen Freunden verlassen. Ja. Aber wir haben ja gerade vorher gelesen, ihr habt es noch in Erinnerung, da wird gesagt, suche deine Freunde aber jetzt nicht danach aus, wie reich sie sind. Hier wird mehr festgestellt, wie die Menschen leben, aber hier wird nicht gesagt, so sollt ihr auch leben. Also das ist ein Unterschied, nicht? Die Sprüche sagen uns manchmal, so reagieren die Menschen, aber das ist nicht unbedingt gut. Und so auch hier. Hier wird gesagt, wer reich ist, der hat Freunde. Tatsächlich ist es auch so. Wenn du jetzt mal, meinetwegen in der Schulklasse, nicht, dann Eltern, die ein großes Haus haben, Swimmingpool, großen Garten, klar, da kommen dann andere schon dahin. Ich erinnere mich, meine Frau hat mir das mal erzählt. Da war sie in der Schule in Paris und dann war da eben eine Freundin. Und die hatte viel Geld, die Eltern waren Unternehmer und die hatte immer Freundinnen zu Hause. Aber wie gesagt, das waren nur Freundinnen, weil die wollten gerne an dem Anteil haben, was dieses Mädchen auch hat. Die hatte immer Süßigkeiten mitgebracht in die Schule. Nicht? Also andere haben auch immer dann natürlich die Süßigkeiten bekommen von dem. Also das kann Freundschaft schaffen, aber keine echte, dauerhafte, intensive Freundschaft. Also deshalb auch nicht unbedingt der Tipp. Vers 6 im selben Kapitel. Viele schmeicheln dem Vornehmen und wer Geschenke gibt, hat dazu Freunde. Also hat alle zu Freunden. Also wer schmeichelt, hat viele Freunde. Nicht? Also ebenfalls, aber kein Tipp, den wir uns geben sollten, sondern so ist es, aber so sollten wir als Christen oder als diejenigen, die Gott nachfolgen, nicht handeln. Es wird dann im Weiteren beschrieben, Kapitel 19, Vers 22, dass wir gütig sein sollen, gütige Menschen zu Freunden haben sollen. Ich lese das auch gerade noch, 19, Vers 22. Ein gütiger Mensch ist der Liebe wert und ein Armer ist besser als ein Lügner. Also nicht Armer besser als ein Reicher, sondern Armer besser als ein Lügner. Wie gesagt, weil es nicht auf Armut und Reichtum ankommen soll. Und hier ein gütiger Mensch ist der Liebe wert. Also wenn wir Liebe geben, wenn wir eine Beziehung haben wollen, dann sollte es ein gütiger Mensch sein, den wir dazu aussuchen. Dann finden wir durchaus, Bestechung ist falsch, aber Geschenke sind gut.
Beispielsweise an Stellen 21, Vers 14 und auch noch an einer anderen Stelle, die finde ich im Moment gerade nicht. Dann, wir sollen den anderen zurechtweisen, wir sollen keine verleumderischen Worte aussprechen, wir sollen den anderen ehrlich zurechtweisen, beispielsweise Kapitel 28, Vers 23. Das ist ein Vers, den ich gestern schon gelesen habe, aber ich werde ihn hier nochmal lesen als positiven Aspekt. Wer einen Menschen zurechtweist, wird zuletzt Dank haben, mehr als der freundlich tut. Also hier ist das Positive, so sollen wir wirklich handeln. Also Zurechtweisung ja, aber in der Liebe. Ich habe jetzt noch einmal 50 Punkte, was nun Freundschaft schadet. Ja, wir haben jetzt gesehen, was Freundschaft fördert. Jetzt gibt es noch einige Punkte in den Sprüchen, was Freundschaft schadet. Und die werde ich jetzt aber noch etwas weiter zusammenfassen. Also 3 Minuten, okay. Ja, 3 Minuten, das wird schwierig. Jetzt muss ich mal ausrechnen, 50 Punkte, 3 Minuten, das habe ich 3 Sekunden pro. Ja, naja, also ich probiere mal ein paar rauszunehmen und einige zusammenzufassen. Ich fasse mal jetzt einiges zusammen. Die Stellen als Belege könnt ihr gerne auch nachher nachlesen. Ich gebe sie euch ja. Nun, Freundschaft wird behindert durch Eigensucht. Es muss alles so sein, wie ich es mir vorstelle. Freundschaft bedeutet auch, einen Teil von mir preiszugeben. Jetzt nicht immer, dass der andere tun und sagen muss, was ich gerne will. Wiederum, bei unseren Kindern beobachte ich das. Wenn die zusammen spielen, dann sagt die eine Tochter zur anderen, jetzt musst du das sagen und jetzt musst du das tun, ne? Weil zusammen spielen kann man nur, wenn der andere auch das tut, was ich gerne will. Und ich meine später, manche wollen das auch in der Ehe gerne so machen oder auch in der Freundschaft. Also jetzt musst du mich loben, nicht? Und jetzt müssen wir das tun. Nein, so geht das nicht. Freundschaft sind ja zwei gleiche Personen, die einander begegnen. Das heißt, ich muss auch ein Stück von mir preisgeben. Eigensucht zerstört Freundschaft. Mangelnde Einsicht in die eigenen Fehler oder mangelnde Einsicht darin, dass ich überhaupt auf andere angewiesen bin und Freundschaft brauche, zerstören Freundschaft. Wenn ich nur immer denke, nee, der andere ist der Böse und der andere sollte mir mal seine Sünden bekennen und dann gnädig vergebe ich ihm auch, das wird Freundschaft nicht fördern, sondern eher zerstören. Eine einseitige Zuwendung, wo immer nur der eine ist, der zuhört, der eine ist, der Geschenke gibt, der eine ist, der vergibt, das zerstört Freundschaft auch. Freundschaft muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Eben auch gerade, wenn Seelsorge in Freundschaft geübt wird, gegenseitig. Nicht nur in einem Gefälle, dass der eine über oben steht und der andere ist der arme Sünder. Faulheit, finden wir in den Sprüchen, zerstört Freundschaft. Der eine ist fleißig, nicht? Und dann ist der immer der, der muss dann immer leihen, der muss dann immer geben, der muss dann immer helfen. Und der andere, naja, der dreht sich wie die Tür in der Angel, nicht? Und der lässt sich nur bedienen und so. Das macht Freundschaft kaputt. Wenn ich keinen Widerspruch haben will, sondern wenn ich Freunde nur danach aussuche, dass sie mir zustimmen, auch das zerstört Freundschaft mit der Zeit. Freundschaft wird zerstört, wenn ich immer nur Angst vor Enttäuschungen habe. Weil ich vielleicht denke, naja, ich erzähle das jetzt nicht, ich gebe nichts preis, weil es ja sein könnte, dass der andere nicht so reagiert, wie ich mir das vorstelle. Es ist mangelnder Mut, der dahinter steht. Das Misstrauen eigentlich anderen Menschen gegenüber. Ich bin doch der Einzige, der weiß, wie es gut geht. Und als Menschen tendieren wir manchmal dahin. Auch in der Arbeit, nicht? Also, ich habe selbst schon manchmal gemerkt, obwohl das ja nun nicht gerade fromm ist, aber manches Mal so in der Einsatzwoche sind wir mit ein paar Schülern und dann sind da Sachen vorzubereiten. Und dann habe ich manches Mal mich bei dem Gedanken ertappt, gedacht, also am besten wäre doch, ich mache die Sachen alle selbst, dann sind sie gut gemacht, viel mehr, weniger Zeit sind dabei investiert, weil es ist ganz klar, wenn ich mit einem Schüler eine Jugendstunde vorbereite, da brauche ich die dreifache Zeit, weil ich muss das erklären und nochmal durchgehen und nochmal planen und nochmal auswerten. Aber ihr merkt natürlich, wenn ich immer bloß denke, ich bin der große Held, ich kann das alles machen und andere Menschen brauche ich nicht und bin ich darauf angewiesen, dann merkt ihr, das gibt natürlich keine Beziehung. Das gibt keine Freundschaft, das gibt gar nichts. Das hilft weder dem anderen noch mir, sondern hilft höchstens dazu, dass ich eingebildet werde, nicht? Oder nur groß von mir denke. Das ist nicht gut für jede Art von Beziehung und auch nicht gut für Freundschaft, vollkommen klar. Sondern da brauchen wir das auch. Dass wir unseren Selbstwert nur in Äußerlichkeiten suchen, auch das kann Freundschaft zerstören, weil ich immer mich nur mit dem anderen messen will, was ich habe. Der andere erzählt, was er nun gemacht hat und ich höre nicht nur zu, nehme nicht nur Anteil, sondern versuche das zu übertrumpfen, weil ich meine, dass ich dadurch mehr Anerkennung bekomme, vielleicht die Freundschaft sich dadurch vertiefen würde. Nun, und jetzt nenne ich nur einige wenige Verse als Beispiel. Ein Beispiel ist, dass gesagt wird, wir sollen nicht vorbehaltlos für andere bürgen. Naja, das ist in finanzieller Hinsicht gemeint. Und tatsächlich steckt so ein bisschen daran, also Freundschaft kann belastet werden, wenn ich jetzt mich zu stark finanziell bei dem anderen engagiere und dann irgendwie sich das vermischt, Geschäft und Privat und Freundschaft und so, das kann belastend sein. Da weisen die Sprüche an einigen Stellen darauf hin, so beispielsweise in Sprüche 6, Verse 1 bis 5. Sprüche 6, Vers 12 bis 15 finden wir dann den Hinweis, dass ich kein Doppelleben führen soll, weil auch das Freundschaft erschwert, Beziehungen zerstört. 12 bis 15. Des gottlosen Lust ist der Schaden zu tun, aber die Wurzel des Gerechten wird Frucht bringen. Der Böse wird gefangen in seinen falschen Worten, aber des Gerechten, der Gerechten entgeht der Not. Viel Gutes kommt einem Mann durch die Frucht seines Mundes und dem Menschen wird vergolten nach den Taten seiner Werke. Also hier, der Böse wird gefangen in den falschen Worten. Das ist ja Doppelleben. Nicht? Er sagt etwas und lebt etwas anderes. Das zerstört Beziehung. Er wird gefangen, das hält auf die Dauer nicht. Häufig sind die Sprüche, wir müssen eben genauer hinschauen, die stellen Sachen verschlüsselt dar, in Bildern dar. Aber das ist ja das, was gemeint ist. Nicht? Also er wird gefangen in den falschen Worten. Das heißt, er ist nicht ehrlich dabei. Mit der Faulheit, die Mitmenschen schadet, finden wir beispielsweise in Kapitel 10, Vers 26. 10, Vers 26. Wie Essig den Zehen und Rauch den Augen tut, so tut der Faule den, die ihn senden. Also wenn du jetzt jemanden hast, den sendest du, auf den vertraust du, auf den baust du und der ist faul, das klappt auf die Dauer nicht. Das zerstört Beziehungen, das geht nicht. Jetzt können wir einige Zeit darüber überlegen, wäre auch interessant, wie ist das mit den Essig und den Zehen und dem Rauch und den Augen, aber das, was ihr schon merkt, ist, das ist negativ gemeint. Euch beißt der Rauch in den Augen, ihr seht nichts mehr, das tränt und ihr geht es schlecht und ähnlich ist das auch mit dem Essig hier gemeint. Dann finden wir an anderen Stellen, dann werden die Zähne stumpf, ihr könnt nicht mehr richtig essen und so. Gut, es sind andere Punkte, die ich jetzt nur nenne, ohne die Bibelverse dazu zu sagen. Sorge, dass wir, wenn wir immer nur mit Sorgen kommen, das zerstört Beziehung. Nicht, dass wir keine Sorgen besprechen sollen, aber Freundschaft ist nicht nur Sorgen miteinander zu teilen. Wenn wir unbedachte Worte vorbringen, dann schade ich mir selbst und dem anderen. Übermut tut selten gut. Ja, das steht ja jetzt nicht, aber Übermut bringt Streit, lesen wir in 13, Vers 10. Jähzorn, 14, Vers 17, und Intrigen schaden mir und anderen. Eifersucht zerfrisst das Herz und zerstört Beziehungen. 14, Vers 30. Streit sollten wir natürlich jetzt nicht suchen, ist ja klar. Zerstört Beziehungen. 16, Vers 28. Doppeldeutiges Reden. 16, Vers 30. Dass wir Geheimnisse preisgeben. Ich habe ja vorher gesagt, Geheimnisse behalten. Geheimnisse preisgeben, zerstört es. Stolz, Zeichen der Gottlosen, wird Beziehungen zerstören. Der schnell wütend wird, zerstört Beziehungen. Der dem Alkohol anhängt. Sehr schöne Verse, die es beschreiben, welche Auswirkungen der Alkohol hat. Kapitel 23, Vers 29 bis 35. Führt zu Weh und Zank und Streit und so weiter und zerstört auch Beziehungen. Schadenfreude. Kapitel 24, Vers 17 folgende. Zerstört Beziehungen. Wenn ich Geschenke verspreche, die ich nicht einhalten kann. Wir können das auch sagen, wenn ich überhaupt Dinge verspreche, an die ich mich nicht halte, ich mich als unzuverlässig erweise, dann zerstört das Beziehungen. Kapitel 25, Vers 14. Wenn ich versuche, bei demjenigen, der missmutig, der traurig ist, mit fröhlichen Liedern einfach darüber hinwegzugehen, auch das wird erwähnt, Kapitel 25, Vers 20, dann ist das auch nicht gut für die Freundschaft. Stellt euch mal vor, da kommt einer zu euch und sagt, also gerade ist mein Vater gestorben. Und dann sagst du dann, ja, freuen wir uns und feiern wir miteinander und singen wir ein fröhliches Lied. Dann werdet ihr wahrscheinlich merken, das wird Freundschaft nicht sehr stark fördern. Und da merken wir, die Sprüche sind auch sehr realistisch. Also Fröhlichkeit ist gut, aber wie gesagt, wenn jemand hier traurig ist, missmutig ist, dann sollten wir das nicht gerade da mit ihm singen. Zorn sollte unter Kontrolle bleiben, sonst vernichtet er. Kapitel 25, Vers 28, also auch in der Beziehung sollten wir unseren Zorn unter Kontrolle halten. Wenn der nach außen bricht, dann sagen wir Sachen, die belasten eine Beziehung auf Dauer. Ich weiß nicht, es kann ja manchmal auch in der Ehe so sein, nicht? Dann plötzlich man erinnert sich an Sachen, das hast du mir mal vor 5 Jahren gesagt. Können wir sagen, naja, du sollst vergeben und so, aber manche Sachen, die bleiben einfach so in Erinnerung, weil sie so stark verletzen und so stark verletzt haben. Und deshalb Zorn besser unter Kontrolle halten, besser Sachen nicht sagen, Zorn kontrollieren, weil es auf Dauer Beziehungen schadet und zerstört. Zänkische Menschen, fangen nur Streit an und sind natürlich nicht gut für eine Freundschaft. Hass, Habgier, 28, Vers 25. Wer anderen immer nur schmeichelt, stellt in eine Falle. Auch das ist nicht gut für Beziehungen. Hochmut, Kapitel 29, Vers 23, ist schlecht. Naja, und dabei lassen wir es. Ich könnte euch jetzt fortschicken und sagen dabei, such dir Freunde, denn du brauchst sie. Oder mit einem Slogan, ich glaube, der war einmal von Nike, just do it. Nicht? Ist das von Nike gewesen? Oder? Ja, ich meine, nicht? Also so könnten wir hier sagen, oder zu Deutsch einfach, mach es einfach, such dir Freunde, denn die werden natürlich nicht vom Himmel fallen. Also du wirst kaum mal erwarten, kaum wird es mal kommen, dass jemand auf dich zukommt und sagt jetzt also, ich will dein Freund sein. Ich meine, es wäre schön, nicht, wenn das passiert, aber meistens beruht das auf Gegenseitigkeit, dass man sich so langsam aneinander annähert und plötzlich dann wie ein Magnet, nicht, zack, dann ist man zusammen und dann ist Freundschaft da. Aber ihr müsst selbst aktiv werden und denkt da rein, egal für wie toll wir uns halten, ihr braucht Freunde, denn die Bibel sagt es uns. Und Freunde sind gut, ich habe die Punkte genannt. Ich habe gesagt, vor wem ihr euch hüten sollt, wenn ihr Freundschaften schließt. Also achtet ein bisschen darauf, wer das ist. Nicht jeden Erstbesten nehmen dafür. Nicht? Sonst der Vertreter an der Haustür, der lächelt euch an und sagt, ich bin der Freund von allen und besonders von denen, die diese Staubsaugermarke kaufen. Und dann sagt ihr, ja, ich suche schon lange einen Freund, das hat Michael gesagt, also ich kaufe den Staubsauger, dann habe ich einen Freund. Nein, so natürlich nicht. Dann haben wir gesehen, welche Punkte Freundschaft fördern. Denkt an die, lest die auch später nochmal durch. Ich habe euch ja einige genannt. Zeit miteinander zu teilen, Geschenke, den anderen zu verstehen, auf einer Ebene auch mal Sünde zu bekennen und so weiter und so weiter. Und jetzt habe ich euch zum Schluss einige Punkte gesagt, die Freundschaft zerstören. Meidet die nach Möglichkeit in einer Beziehung, in einer Freundschaft. Wir wollen nun noch zusammen aufstehen und miteinander beten. Es war vor ein paar Jahren gewesen in der Schweiz. Wir saßen zusammen in einem Kreis, in einer Wohngemeinschaft, einer christlichen Wohngemeinschaft und wollten uns vorbereiten auf einen Straßeneinsatz. Und einer der jungen Christen, die mit dabei gewesen waren, hatte dann, um uns darauf einzustimmen und um uns ein paar Tipps mitzugeben, ein Buch mit, das möglicherweise einige von euch kennen. Das ist ein Bestseller von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Es ist nichts Christliches, es sind einfach allgemeine Tipps, wie man da nun miteinander umgeht. Und manches könnte man sagen, mehr so, naja, Tipps für den Manager, vielleicht für den Verkäufer an der Haustür. Was soll ich den Leuten möglichst nicht sagen? Was soll ich denen sagen, damit sie mich sympathisch und nett finden? Und ich hörte mir dann einige dieser Ratschläge an und mit der Zeit hat es mich innerlich immer mehr geärgert, habe ich mir gedacht. Also nein, das gibt es doch nicht. Ich muss doch echt sein, ich muss doch ehrlich sein. Da kann ich den Leuten doch nicht nur irgendetwas vorspielen, damit sie mich toll finden oder damit sie hinterher auf das Evangelium hereinfallen. Nicht? Oder nicht hereinfallen.